Ja, wir haben ja vorhin für die Kinder gebetet. Und es ist gut, dass Eltern den Wunsch haben, dass für ihre Kinder gebetet wird. Dass Gott ihre Kinder segnet, dass Gott die Kinder schützt und im Leben begleitet. Und ich glaube, wenn wir die Eltern gefragt hätten, dann würde keiner sagen, mir ist es eigentlich egal, was mit meinem Kind wird, was aus meinem Kind wird. Sondern jeder wünscht sich nur das Beste für sein Kind. Jeder wünscht sich, dass sein Kind gesund ist, dass es sich gut entwickelt, dass es zu Gott findet. Und der Grund, warum wir hier für die Kinder beten, ist nicht, weil das eine gute Tradition ist, sondern weil das ein aufrichtiger und echter Wunsch der Eltern ist, dass ihr Kind gesegnet wird. Und das ist keine neue Erfindung, das war schon immer so, dass Eltern den Wunsch haben, dass es ihrem Kind gut geht, dass ihr Kind Segen erfährt, dass Gott ihr Kind begleitet. Und wir werden uns heute eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament, die ungefähr im Jahr 1100 vor Christus spielt. Und Peter hat es schon erwähnt in der Einleitung, es geht um ein ganz besonderes Kind und um eine Mutter, die das ganz besonders diesen Wunsch hatte, dass ihr Kind Gott dient und gesegnet ist. Hannah war die Mutter, die viele Jahre für ein Kind gebetet hat, weil sie kein Kind bekommen konnte. Und Gott erhört ihr Gebet, sie bekommt ein Kind und sie nennt es Samuel. Und das heißt übersetzt von Gott erbeten. Und heute werden wir uns ein bisschen mit Samuel beschäftigen. Als Samuel ein ganz kleines Kind war, als er wenige Jahre alt war, hat Hannah ihn zur Stiftshütte gebracht. Die Stiftshütte, das war damals im Volk Israel der Ort, wo Gott Opfer dargebracht wurden, wo Gott angebetet wurde, wo Priester waren, die dem Volk das Gesetz Gottes weitergeben sollten. Da wurde Gottesdienst gefeiert. Und Hannah war es wichtig, dass ihr Sohn von klein an dabei ist und Gott in der Stiftshütte dient. Hannah hat ihren Sohn nicht zur Stiftshütte gebracht, weil sie ihn loswerden wollte, sondern weil sie ganz besonders das Anliegen hatte, dass er ein Segen für andere ist und dass er ein Werkzeug, ein Diener Gottes ist. Sie wollte das Beste für ihren Sohn und deswegen hat sie ihn dahin gebracht, wo Gott gedient wird. Samuel lebt also sozusagen von Anfang an nicht wie die typischen Kinder in einer Familie, sondern er wächst bei der Stiftshütte auf. Und trotz, dass Samuel da in der Stiftshütte aufwächst, musste auch Samuel lernen zu dienen. Und er musste lernen, auf die Stimme Gottes zu hören und er musste erkennen, wo Gott ihn haben möchte. Und darum soll es heute gehen, damit wollen wir uns heute beschäftigen, wenn wir uns den Bibeltext anschauen. Hier bin ich, wo soll ich dienen? Das ist ja eine Frage, die wir uns, wenn wir Kinder Gottes sind, auch stellen. Wir haben in den letzten Wochen immer wieder zum Thema Dienst Predigten gehört und es ist klar geworden, dass Gott seinen Kindern Gaben gibt, die sie einsetzen sollen für ihn, um ihm zu dienen. Und wir fragen uns immer wieder, wo will Gott mich denn haben? Wir wissen, dass Gott uns unterschiedlich begabt hat, unterschiedliche Fähigkeiten gegeben hat und stellen uns dann die Frage, wo will Gott mich haben? Und wir wollen uns heute vier Prinzipien aus dem Leben von Samuel anschauen, die uns helfen sollen, diese Frage zu beantworten. Wo soll ich dienen? Der erste Punkt, den wir uns anschauen möchten, ist, mache einen Unterschied. Dieser junge Samuel wuchs also in der Stiftshütte auf. Bei den Priestern, bei den religiösen Führern des Volkes. Jetzt kann man vielleicht denken, der hatte ja die besten Voraussetzungen, um ein Diener Gottes zu werden. Für ihn war es ja einfach zu erkennen, was gibt es für Aufgaben, was gibt es für Dienste und wo kann ich mich gebrauchen lassen. Das ist der Ort gewesen, die Stiftshütte, wo Gottesdienst gefeiert wurde, wo Opfer dargebracht wurden. Und man könnte auf die Idee kommen, eine bessere Umgebung gibt es eigentlich nicht, um zu erkennen, wo man dienen soll. Aber die Bibel berichtet uns, dass es gar nicht so ein schönes, frommes Umfeld war, in dem Samuel aufgewachsen ist. Damals war Eli der hohe Priester, er war schon sehr alt und er hatte zwei Söhne, Hophni und Phinehas, die die Priester waren in der Stiftshütte, die dafür da waren, dem Volk Gottes Israel den Willen Gottes auch weiterzugeben und zu vermitteln, die dafür da waren, die Opfer richtig darzubringen. Und lasst uns mal lesen, was das für Männer waren in 1. Samuel 2, ab Vers 12. Aber die Söhne Elis waren Söhne Belials. Das heißt, sie waren böse, nichtsnutzige Menschen. So kann man Söhne Belials übersetzen. Sie kannten den Herrn nicht. Und die Priester verfuhren so mit dem Volk. Wenn jemand ein Schlachtopfer darbrachte, so kam der Diener des Priesters, während das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit drei Zinken in seiner Hand. Und er stieß damit in den Topf oder Kessel, in die Pfanne oder Schüssel. Alles, was er mit der Gabel herauszog, das nahm der Priester für sich. So machten sie es bei allen Israeliten, die dorthin nach Silo kamen. Silo war der Ort, wo die Stiftshütte stand. Ebenso kam der Diener des Priesters, ehe man das Fett in Rauch aufgehen ließ, und sprach zu dem, der opferte: Gib das Fleisch her, damit man es für den Priester braten kann, denn er will nicht gekochtes, sondern rohes Fleisch von dir nehmen. Wenn der Betreffende dann zu ihm sagte: Man soll doch zuerst das Fett in Rauch aufgehen lassen, dann nimm, was dein Herz begehrt. So sprach er zu ihm: Du sollst es mir jetzt geben, wenn nicht, so werde ich es mit Gewalt nehmen. So war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn die Leute verachteten die Opfergabe des Herrn. Gott hatte seinem Volk Israel Vorschriften darüber gegeben, wie sie ihm die Tiere opfern sollten. Und es gab gewisse Arten, gewisses Fleisch, was geopfert werden sollte. Und Gott hatte auch Vorschriften darüber gegeben, welches Fleisch für die Priester gedacht war, die es anschließend auch essen durften. Aber die Söhne Elis haben das nicht ernst genommen. Ihnen war es egal, was Gott für Vorschriften gegeben hat. Sie sahen, dass die Menschen kamen mit ihren Rindern oder mit ihren Schafen, um die zu opfern, und wussten mit der Zeit, was die besten Stücke Fleisch sind, und die haben sich das einfach genommen. Und wir sehen hier, die haben sogar ihre Diener angewiesen, den Leuten Gewalt anzudrohen. Wenn da jemand war, der das Gesetz kannte und gesagt hat: Nee, du darfst das nicht nehmen, das ist kein Fleisch, was du essen darfst, dann haben die ihnen Gewalt angedroht und so eben nur für sich selbst gelebt und sich das geholt, was sie gerne hätten. Ein paar Verse weiter, in Vers 22, lesen wir, dass das noch nicht alles war, was die Söhne Elis sich haben zu Schulden kommen lassen. In Vers 22 heißt es: Eli aber war sehr alt, und er hörte alles, was seine Söhne an ganz Israel taten, und dass sie bei den Frauen lagen, die vor dem Eingang der Stiftshütte den Dienst verrichteten. Also die Priester, die waren nicht nur korrupt, sie waren auch unmoralisch, und sie schliefen mit den Frauen, die auch da an der Stiftshütte gedient haben. Sie waren also genau das Gegenteil von dem, was Gott ihnen eigentlich als Aufgabe gegeben hatte. Sie sollten Vorbilder darin sein, den Willen Gottes zu tun. Sie sollten dem Volk den Willen Gottes weitergeben, aber sie lebten unmoralisch, sie lebten korrupt, sie lebten gierig. Und das Ganze war nur noch eine fromme Fassade. Das waren tote Zeremonien, die Gott nicht gefallen haben. Sie haben den Gottesdienst aufrechterhalten, die Form haben sie aufrechterhalten, weil das ihre Aufgabe war, aber sie haben absolut nicht so gelebt, wie Gott das haben wollte. Und Eli, das lesen wir, der Hohepriester, er war schon sehr alt und er hat das zwar nicht gut gefunden, was seine Söhne gemacht haben, aber er hat auch nichts dagegen unternommen. Er hat sich gedacht vielleicht, dass er sowieso nichts dagegen unternehmen kann und hat das so geschehen lassen. Das ist also die Zeit, in der Samuel als kleines Kind in die Stiftshütte kommt. Und er sieht, dass die Vorbilder sein sollen, die das Volk zu Gott führen sollen, völlig entgegengesetzt von dem Willen Gottes leben. Es war eine dunkle, eine traurige Zeit. Und die Priester haben das Volk ausgenutzt und haben dem Volk nicht gedient und haben ihnen nicht den Willen Gottes weitergegeben. Das ist die Zeit, in der Samuel als kleines Kind in die Stiftshütte kommt. Wenn wir das jetzt mit unserer Zeit heute vergleichen, dann werden wir vielleicht feststellen, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind. Wir haben zwar keine Stiftshütte, kein Ort, wo man Tiere als Opfer bringt, aber diejenigen, die als Vorbilder vorangehen sollen, diejenigen, die das Volk anleiten, die zeichnen sich eher dadurch aus, dass sie sich selbst bereichern, dass sie korrupt sind. Wenn wir an die Corona-Zeit denken, wo Politiker sich bereichert haben an irgendwelchen Maskendeals, anstatt sich wirklich um die Gesundheit der Bevölkerung zu kümmern. Wenn wir Nachrichten sehen oder hören, dann wundert es uns nicht mehr, dass irgendein großer Vorstandsvorsitzender oder irgendein Politiker, der Korruption überführt worden ist oder der Steuerhinterziehung, das ist eher die Regel als die Ausnahme. Und die Frage ist nur, lassen die sich erwischen oder nicht? Und die Frage ist nicht, tun sie es oder nicht? Und auch die, die moralisch vorangehen sollten, die Kirchen, gerade in Deutschland, zeichnen sich nicht dadurch aus, dass man auf sie schaut und sieht, okay, mit welchem Gott haben wir es zu tun, wie sollten wir mit Gott leben, sondern man hört eher von Missbrauchsskandalen, auch da von Korruption, von moralischem Versagen. Wir brauchen aber gar nicht so hoch zu schauen, sondern wir können in unser Umfeld schauen, in unsere Familien, auf unsere Arbeitsstellen. Wie viel Egoismus, wie viel frommer Schein, der dann aber doch nicht so gelebt wird, herrscht in unserer Gesellschaft. Die Zeiten sind also sehr ähnlich. Und lasst uns jetzt mal zurückgehen in die Zeit Samuels. Das Gute ist, dass Kapitel 2 nicht das letzte Kapitel ist, wo die Schwierigkeiten und das Schreckliche in der Zeit von den Priestern beschrieben wird, sondern in Kapitel 3, Vers 1, lesen wir von einem, der einen Unterschied macht. Da heißt es, und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung Bahn. Direkt nachdem wir von den bösen Söhnen Elis gehört haben, lesen wir hier, und der Knabe Samuel diente dem Herrn. Wir erfahren, dass es hier einen gab, der anders war. Ein Knabe, heißt es in meiner Übersetzung, also ein Junge, ein junger Mann, jemand, der noch nicht mal erwachsen war. Viele gehen davon aus, dass Samuel zu diesem Zeitpunkt ungefähr 12 Jahre alt war. Dieser Junge dient dem Herrn. Ein Diener ist jemand, der sagt, ich ordne mich dem Herrn unter. Ich habe einen Herrn, der mir sagt, was ich tun soll und ich diene ihm. Ich ordne mich ihm unter. Und hier ist mitten in diesem korrupten, unmoralischen Umfeld der Stiftshütte einer, der 12 Jahre erst ist und der dem Herrn dient. Für ihn, für Samuel, war es wichtig, Gott zu dienen. Im Gegensatz zu den Priestern, die im eigentlichen Vorbild sein sollten, hat er Gott wirklich gedient. Und ich muss sagen, je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich über Samuel gestaunt. Wir müssen uns vorstellen, hier ist ein kleines Kind, das in die Stiftshütte gebracht wird. Der Ort, wo vielleicht das Volk sagt, da ist die geistliche Elite, da sind die, die die beste Beziehung zu Gott haben. Und da wächst dieses Kind jetzt auf in einem unmoralischen Umfeld, in einem korrupten Umfeld. Und es wäre keine Überraschung gewesen, wenn Samuel genauso geworden wäre wie die Priester, mit denen er zu tun hatte. Wir kennen das ja, dass Kinder sich am ehesten an ihrem Umfeld orientieren, wenn es ums Verhalten geht, wenn es um Einstellungen geht. Und für Samuel wäre das keine Überraschung, wenn er genauso geworden wäre wie die Priester. Seine Eltern kamen nur einmal im Jahr nach Silo zur Stiftshütte. Er hätte sich für die Tage vielleicht noch fromm verstellen können und sonst genau auf dem gleichen Weg mitgehen können wie die anderen in der Stiftshütte. Aber das hat Samuel nicht gemacht. Er hat Gott gedient. Wie sieht es heute aus? Wir wundern uns vielleicht manchmal über das Verhalten von Teenagern, von Jugendlichen. Und ich bin auch so langsam in dem Alter, wo ich mich dann wundere über Teenager oder Jugendliche, wie sie sich verhalten. Man stellt sich die Frage, wie kann das sein? Wie können die so faul sein? Wie können die so frech und respektlos sein? Und wenn man dann aber auf die schaut, die das Vorbild der Jugendlichen sind, die das Vorbild der Teenager sind, dann müssen wir, glaube ich, sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man sich darüber nicht wundern braucht. Wenn die Vorbilder so sind, wieso sollten Kinder, Teenager, Jugendlichen nicht genau das machen, was die Gesellschaft ihnen vorlebt? Wenn die Erwachsenen sich nicht besser verhalten, wieso sollten die Teenager, die Jugendlichen sich besser verhalten? Wenn sie sehen, dass unsere Gesellschaft davon geprägt ist, jeder ist sich selbst der Nächste, jeder muss zusehen, dass er für sich selbst den größten Vorteil herausbekommt. Jeder muss so egoistisch wie möglich leben, damit er so reich und erfolgreich wie möglich wird. Das ist das, was unsere Gesellschaft prägt. Und das ist kein Problem der Jugendlichen und Teenager, sondern erstmal ein Problem der Vorbilder. Und die machen es dann genauso. Und Samuel war hier aber anders. Er lebte trotz seines jungen Alters mit 12 Jahren anders als die Erwachsenen, mit denen er zu tun hatte. Er kannte Gott und er wollte Gott wirklich dienen. Und das ist etwas, was ich jedem heute weitergeben möchte. Und besonders möchte ich das den Teenagern, den Jugendlichen weitergeben. Wenn du wissen willst, wo Gott dich haben möchte, dann mache zuerst einen Unterschied. Es ist nicht cool und es ist auch nicht angesehen, den anderen höher zu achten als sich selbst und für den anderen zu leben. Das, was angesehen ist, ist, dass man guckt, wie kann ich mich selbst am besten präsentieren, wie kann ich mich selbst darstellen, wie kann ich möglichst viel Erholung, möglichst viel Me-Time haben, wie kann ich für mich selbst das Beste rausholen, wie kann ich mich bei der Bewerbung am besten präsentieren, damit ich besser aussehe und besser dastehe als die anderen. Es ist nicht angesehen, von morgens bis abends hart zu arbeiten. Es ist nicht angesehen, anderen beim Umzug zu helfen, ohne dafür Geld zu bekommen. Es ist nicht angesehen, jemanden praktisch zu unterstützen, ohne dass man dafür etwas bekommt. Dann steht man bei uns in der Gesellschaft als Schwächling da. Es ist nicht angesehen, Zeit in andere Menschen zu investieren. Wirklich mal Leute einzuladen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, sich Zeit zu nehmen für Leute, die vielleicht in geistigen Nöten sind, mit ihnen ja, sich da zu investieren und sich auch aufzuopfern für die, das wird nicht gerne gesehen. Es ist nicht angesehen, treu zu sein in einer Beziehung, so lange, bis der Tod uns scheidet. Das sind alles Dinge, wo uns die Gesellschaft und auch die Vorbilder sagen, das ist schlecht für dich, das solltest du nicht machen. Aber wenn du Gott dienen willst, der sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann musst du zuallererst einen Unterschied machen. Sonst wirst du gar nicht erkennen, wo Gott dich vielleicht gebrauchen möchte. Dann werden wir nicht erkennen, wo Gott uns haben will. Dann werden wir genauso leben wie alle um uns herum und werden keinen Unterschied machen. Wir müssen uns bewusst machen, Gott zu dienen bedeutet zuallererst einen Unterschied zu machen. Wenn du Gott dienen willst, dann mache einen Unterschied. Dann denk nicht als Ausrede, naja, die anderen sind auch faul, die anderen tun ja auch nichts, die sind auch egoistisch, dann mache ich das eben auch so, sondern mach ganz bewusst einen Unterschied und sei anders. So wie es bei Samuel der Fall war. Samuel war anders, obwohl er allen Grund gehabt hätte, so zu sein wie die anderen, die in der Stiftshütte waren. Und so möchten wir uns hier Samuel an dieser Stelle, in diesem ersten Punkt zum Vorbild nehmen. Wo soll ich dienen? Um die Frage zu beantworten, musst du als erstes einen Unterschied machen. Das zweite, was wir uns anschauen wollen, sei da, wo Gott ist. Wir lesen in den Versen 2 und 3, und es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag. Seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen, und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Die Bibel berichtet uns jetzt von einer besonderen Situation, von einer besonderen Nacht in der Stiftshütte. Wir kommen gleich noch dazu, was da konkret passiert ist. Hier heißt es zwar in meiner Übersetzung Tempel, aber gemeint ist eben das Haus Gottes. Damals war es die Stiftshütte, später wurde es durch den Tempel dann ersetzt. Und wir lesen hier interessanterweise, dass Elis Augen waren schwach geworden. Das ist natürlich auf der einen Seite ein Hinweis auf Eli, der schon sehr alt war, der nicht mehr so gut sehen konnte, aber auch auf den geistlichen Zustand in Israel zu dieser Zeit. Die darauf achten sollten, dass das Volk Gott nachfolgt, haben ihre Augen langsam verschlossen. Es ist dunkel geworden und Gott wurde nicht mehr so gedient und nachgefolgt wie früher. Aber dann sehen wir im nächsten Vers diesen Hoffnungsschimmer. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Auch das zeigt zum einen die Tageszeit. Es war noch vor Sonnenaufgang, wo die Lampe Gottes in der Stiftshütte brannte und nachts Licht gemacht hat. Das war wahrscheinlich so gegen 3 oder 4 Uhr morgens. Aber das zeigt auch, Gott hat sein Volk noch nicht aufgegeben. Und das hat mit Samuel zu tun, über den wir hier lesen. Und Samuel, lesen wir hier, schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Stiftshütte, wie die ungefähr ausgesehen hat. Genau, wir sehen hier die Stiftshütte. Und da, wo die Nummern 1 und 2 sind, ganz links, das war das Allerheiligste, da war die Bundeslade drin. Samuel hat nicht im Allerheiligsten geschlafen, da durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester rein. Aber wahrscheinlich hat er direkt daneben in diesem Vorraum geschlafen zu dieser Zeit. Und der Ort der Lade Gottes, das war der Ort, wo Gott gegenwärtig war, wo er unter dem Volk Israel gewohnt hat. Und Samuel war es hier scheinbar wichtig, so nah wie möglich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist der nächste Punkt, den ich betonen möchte. Wenn du wissen willst, wo du dienen sollst, dann lebe in der Gegenwart Gottes. Diener Gottes leben in der Gegenwart Gottes. Wir werden Gott nicht dienen können, wenn wir nicht da sind, wo Gott ist. Wir werden ihm nicht dienen können, wenn wir keine Gemeinschaft mit ihm haben. Wir werden nicht erkennen, wo wir dienen sollen, wenn wir nicht bei ihm sind. Und wir werden keine Kraft zum Dienen haben, wenn nicht Gott durch den Heiligen Geist in unserem Leben ist und uns diese Kraft gibt, die nur möglich ist durch den Glauben an das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Samuels Mutter Hanna hatte ihn ja in die Stiftshütte gebracht. Und Samuel wusste, dass er da ist, um Gott zu dienen. Und es war ihm wichtig, so nah wie möglich bei Gott zu sein. Wenn Samuel sich nicht bewusst gewesen wäre, wie wichtig die Gegenwart Gottes ist, dann hätte er nicht als 12-Jähriger in der Stiftshütte übernachtet. Dann hätte er sich vielleicht irgendwann die Frage gestellt, gerade im Teenageralter, was mache ich hier überhaupt? Die anderen Teenager haben ein ganz anderes Leben und ich bin hier in der Stiftshütte und diene Gott. Aber ihm war es wichtig, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und das ist ein sehr wichtiges Prinzip, wenn wir uns die Frage stellen, wo will Gott mich haben? Wo will Gott, dass ich ihm diene? Wir müssen da sein, wo Gott ist, um das zu erkennen. Es kann sein, dass wir den Eindruck haben, Gott führt uns gewisse Wege, Gott will uns da oder da haben. Aber das ist gar nicht das, was Gott will, sondern wir bilden uns das selber ein, weil wir eben ohne Gott unterwegs sind und weil wir ohne Gott unsere Entscheidungen treffen. Es gibt Menschen, die führen ein sehr chaotisches Leben. Sie machen heute dies und morgen jenes und haben immer was Neues und dann war das doch nicht das Richtige und das war auch nicht das Richtige. Aber wenn man sie fragt, woran das liegt, wie sie ihre Entscheidungen treffen, dann kommt die Antwort: Gott hat mir das gezeigt, Gott hat mir das gezeigt, Gott hat mir das gezeigt und Gott hat mir das gezeigt. Und wenn das stimmen würde, dann wäre Gott ein sehr chaotischer Gott. Dann wäre Gott jemand, der ständig seine Meinung ändert. Aber so ist Gott nicht. Und dann muss man sehen, dass es passieren kann, dass man selber die Entscheidungen trifft ohne Gott. Aber es hört sich natürlich besser an und es ist auch für einen persönlich angenehmer, wenn man sich sagen kann, Gott ist es, der mir das gezeigt hat. Da muss man sich dann hinterfragen. Wer wirklich Gott hören will, der muss, so wie Samuel, in seiner Gegenwart sein. Samuel wurde in dieser Nacht, das werden wir gleich lesen, zum Propheten berufen. Und wenn er nicht in der Gegenwart Gottes wäre, wäre das nicht passiert. Jetzt fragst du dich natürlich, wie lebt man denn in der Gegenwart Gottes? Vielleicht hast du die Antwort auch schon oft gehört, aber es ist die Antwort, die wir von der Bibel her sehen. Das sind diese drei Gs, die wir hoffentlich jetzt so als drei Gs wieder in Erinnerung haben und nicht wie zu Corona-Zeiten. Es ist das Gebet, es ist die Gemeinschaft und es ist das Wort Gottes oder Gottes Wort. Im Gebet kommen wir vor Gott. Im Gebet haben wir Gemeinschaft mit ihm. Wir schütten unser Herz vor ihm aus, wir beten ihn an, wir loben ihn und sind eng mit ihm verbunden. Die Gemeinschaft in der Gemeinde Jesu ist sehr entscheidend und wichtig, wenn wir Gottes Willen erkennen möchten. Das, was damals die Stiftshütte war, der Ort, wo Gott gewohnt hat, das ist in gewissem Sinne heute die Gemeinde. Paulus beschreibt das im 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Also die Gemeinde ist das Haus Gottes. Natürlich ist Gott nicht nur in der Gemeinde zu finden, aber da, wo Christen, wo Kinder Gottes zusammenkommen, wo sie Gemeinschaft haben, da findet geistliches Wachstum, geistlicher Austausch statt und da kann man auf eine besondere Weise den Willen Gottes erkennen. Und deshalb ist es so wichtig, als Kind Gottes Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Deshalb ist es so wichtig, Gottesdienste zu besuchen, Hauskreise zu besuchen, Gebetskreise, Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben, um zu erkennen, was will Gott mir sagen, wo will Gott mich haben. Und Gott hat uns seinen Willen in seinem Wort geoffenbart. Wir werden selten die Bibel aufschlagen und erkennen, okay, da steht, ich soll Sänger werden oder ich soll in der Küche dienen in der Gemeinde oder so. Das wird selten der Fall sein. Aber Gott gibt uns Prinzipien an die Hand, wie wir seinen Willen erkennen können. Und das ist für jeden individuell unterschiedlich. Aber es ist wichtig, dass wir sein Wort kennen, dass wir darin leben, um eben dadurch zu erkennen, wo will Gott mich haben. Wenn du also dir die Frage stellst, wo soll ich dienen, dann lebe in der Gemeinschaft Gottes. Sei da, wo Gott ist und dann wird Gott dir zeigen, wo er dich haben möchte. Und wenn du den Eindruck hast, ich soll diesen oder jenen Dienst übernehmen, dann frag dich immer, habe ich das in der Gemeinschaft mit Gott, diese Entscheidung getroffen oder ist das meine eigene Entscheidung? Und mach daran fest, ob du es tust oder nicht. Das war der zweite Punkt, sei da, wo Gott ist. Das dritte, was wir bei Samuel sehen, den Punkt habe ich genannt, sei immer zum Dienst bereit. Samuel diente Gott ja schon, Samuel lebte in seiner Gegenwart und in dieser Nacht passierte etwas Besonderes. Gott sprach zum ersten Mal konkret und hörbar zu Samuel. Und ich lese die nächsten Verse und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Da rief der Herr wiederum, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn. Leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Samuel kannte Gott schon, Samuel diente Gott schon, aber in dieser Nacht wurde Samuel zum Propheten berufen. Propheten waren diejenigen, die konkret von Gott eine Offenbarung bekommen haben, die konkret Gottes Stimme gehört haben, um dem Volk gewisse Dinge weiterzugeben. Und in dieser Nacht passierte es, dass Samuel zum ersten Mal die Stimme Gottes hört. Und interessant ist hier die Reaktion von Samuel. Samuel springt auf, es war 3 Uhr nachts ungefähr, und sagt, hier bin ich. Aber weil er die Stimme Gottes noch nicht kannte, läuft er zu Eli. Er denkt, Eli hat ihn gerufen und er sagt, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und dieser Ausruf, diese Formulierung, hier bin ich, Das ist eine ganz besondere Formulierung im Hebräischen. Wir finden das an verschiedenen anderen Stellen im Alten Testament. Zum Beispiel, wenn Abraham oder Jakob oder Mose, wenn sie mit Gott sprechen, dann sagen sie, hier bin ich. Das zeigt die Bereitschaft zum Dienst. Das ist ja wie ein Soldat, der von seinem Offizier, von seinem Vorgesetzten jetzt den Befehl entgegennimmt, der vor ihm steht und sagt, hier bin ich, was möchtest du mir sagen, was soll ich tun? Und das war die Einstellung von Samuel. Erstmal hier Eli gegenüber, aber dann auch Gott gegenüber. Wie würden wir reagieren an Samuels Stelle? Mitten in der Nacht, in unserem Tiefschlaf um 3 Uhr nachts, hören wir, dass aus dem Nebenraum der alte Mann uns ruft. Also mir geht es gerade im Schlaf manchmal so, man will gerne Dinge auch überhören, man will einfach weiter schlafen. Würden wir sofort aufspringen, zu Eli laufen und sagen, hier bin ich, was gibt's um 3 Uhr nachts? Wir würden vielleicht im Bett liegen bleiben und sagen, ja, vielleicht hat er sich vertan, wir haben ja bald schon morgen, so wichtig kann das ja nicht sein. Aber Samuel läuft sofort zu Eli. Und das nicht nur einmal, sondern 3-mal. Spätestens beim 3. Mal hätte er ja vielleicht sagen können, also irgendwas stimmt mit Eli nicht, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ich bleibe jetzt einfach mal liegen, wenn er mich jetzt schon zum 3. Mal ruft und jedes Mal sagt er dann, ich war das nicht, leg dich wieder hin. Wir wären vielleicht genervt, aber Samuel ist anders. Es war seine Einstellung und er war bereit, mitten in der Nacht aufzuspringen, um 3 Uhr nachts zu Eli zu gehen und zu sagen, hier bin ich, du hast mich gerufen, was willst du, was soll ich tun? Und ihr Lieben, auch das ist ein sehr wichtiges Prinzip, wenn wir erkennen wollen, wo Gott uns haben will, wo wir dienen sollen. Wir müssen die Bereitschaft mitbringen, zu sagen, hier bin ich und ich bin bereit zu tun, was du willst. Gott ist derjenige, der uns begabt, Gott ist derjenige, der uns befähigt, gewisse Dinge zu tun. Und er ist auch derjenige, der uns beruft, der uns Dienste zeigt und sagt, ich möchte, dass du in dem und in dem Bereich dienst. Und wenn wir nicht bereit sind, wenn Gott uns ruft, dann werden wir den Moment vielleicht verpassen und den Dienst verpassen, den Gott für uns vorgesehen hat. Viele Christen dienen Gott nicht. Und wenn man sie fragt, woran es liegt, dann kommt die Antwort, ja, ich weiß nicht genau, wo Gott mich begabt hat, was er von mir haben möchte. Und das geht über Jahre und Jahrzehnte so und die wissen immer noch nicht, wo Gott sie haben möchte. Ich glaube, dass es manchmal eher daran liegt, dass die grundsätzliche Bereitschaft zum Dienst bei diesen Menschen fehlt. Man muss manchmal auch ein Risiko eingehen. Man kann nicht immer zu 100% sagen, das ist auf jeden Fall das, wo ich absolut für geeignet bin. Aber man muss grundsätzlich bereit sein, Gott zu dienen. Und wenn man gefragt wird, wenn man erkennt, da ist eine Not, zu sagen, okay, ich mache das, ich bin bereit, Gott zu dienen. Und Samuel ist hier ein wunderbares Beispiel. Er war bereit, mitten in der Nacht aufzustehen, zu Eli zu laufen und zu sagen, hier bin ich. Und ich kann jedem in der Gemeinde versichern, wenn du bereit bist, Gott zu dienen, dann wirst du auch einen Dienst finden. Wenn du nichts findest, komm auf uns zu, wir finden auf jeden Fall was. Der 4. Punkt, den wir lernen möchten von Samuel ist, sei Gott gehorsam. Und wir werden jetzt ein bisschen größere Textabschnitte lesen und sehen, wie Samuel berufen wurde und was Gott aus ihm gemacht hat, indem Samuel sich gebrauchen hat lassen. Ich lese erstmal die Verse 6 bis 10. Da rief der Herr wiederum, Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht, das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum 3. Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und leg dich schlafen. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie zuvor: Samuel, Samuel. Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört. Jetzt hat Eli erkannt, worum es eigentlich geht. Es war Gott, der Samuel gerufen hat. Und Eli sagt Samuel das. Und wir lesen, dass Samuel sich dann wieder hinlegt. Interessanterweise davor lesen wir, er legte sich wieder schlafen, als er dachte, es ist Eli. Und hier legt er sich nur hin, aber ich glaube, wir können nachvollziehen, dass er nicht einschlafen konnte, weil er jetzt wusste, Gott spricht zu mir. Und wenn Gott, der Schöpfer des Universums, der Herr aller Herren, der König aller Könige spricht, dann ist es nicht unsere Position zu sagen, okay, interessant, ich bin mal gespannt, was du mir zu sagen hast, ich höre mir das mal an und dann überlege ich mal, was ich damit mache, sondern dann ist es unsere Position, als seine Geschöpfe ihm zu sagen, rede Herr, denn dein Knecht, dein Sklave, dein Diener hört. Samuel war bereit zu hören und gehorsam zu sein. Und er war jetzt bereit, auf das Reden Gottes zu hören. Wenn wir bereit sind, Gott zu dienen, dann darf das nicht nur die Theorie bleiben, dass wir sagen, ja, grundsätzlich kann ich mir das auf jeden Fall vorstellen, Gott irgendwo zu dienen, sondern wenn der Ruf kommt, wenn Gott uns zeigt, wo er uns haben möchte, ist es unsere Aufgabe zu sagen, wir gehen hin, wir machen das in der Kraft Gottes. Und das ist ein Privileg, dass wir Gott dienen dürfen. Es gibt nichts Besseres für einen Menschen, seinem Schöpfer zu dienen. Dafür ist er geschaffen und darin findet er seine letztendliche Erfüllung. Ich denke, die meisten von uns kennen den Apostel Paulus und der ist uns ein großes Vorbild, wenn es um Dienst geht, wenn es um Aufopferung geht, wenn es auch um Fleiß und Einsatz geht. Und lasst uns mal sehen, wie Paulus seinen Dienst, den er von Gott bekommen hat, nämlich das Evangelium weiterzugeben, wie er diesen Dienst sieht. In 1. Korinther 9, Vers 16, da schreibt Paulus: Denn wenn ich das Evangelium verkündige, so ist das kein Ruhm für mich, denn ich bin dazu verpflichtet. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigen würde. Ihr Lieben, wir verdienen unsere Errettung nicht durch den Dienst. Unsere Errettung ist reine Gnade. Gott hat uns aus reiner Gnade durch Jesus Christus errettet und dieses Opfer Jesu können wir kostenlos annehmen. Aber wenn wir Kinder Gottes sind, dann heißt das nicht, dass wir den Dienst auf die leichte Schulter nehmen können. Wir dienen dem Heiligen, dem Allmächtigen Herrn über Himmel und Erde. Wie geht es uns, wenn wir im Büro sitzen oder an der Maschine stehen, auf der Arbeit sind und der Geschäftsführer kommt rein und stellt sich neben uns? Ich glaube, die meisten von uns haben in dem Moment eine andere Einstellung zur Arbeit. Sie sind fleißiger, sie sind konzentrierter, sie bemühen sich, es besser zu machen. Aber wie viel größer ist der Herr, dem wir dienen? Wie viel mächtiger und herrlicher ist der Gott, wo wir berufen sind, in seinen Dienst zu treten? Lasst uns unseren Dienst nicht halbherzig, nicht lustlos, nicht lieblos zu machen. Und lasst uns auch dieses Wort von Paulus als Warnung dienen. Wehe uns, wenn wir den Dienst, den Gott uns gibt, nicht ausführen. Wie ging es mit Samuel weiter? Und die restlichen Verse möchte ich jetzt auch noch lesen aus dem Kapitel 3, ab Vers 11. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich will eine Sache in Israel tun, dass jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An jenem Tag will ich an Eli alles in Erfüllung gehen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe ihm gesagt, dass ich sein Haus auf ewig richten werde wegen der Sünde, von der er wusste, weil seine Söhne sich den Fluch zugezogen haben und er hat ihn nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, dass die Schuld des Hauses Elis ewiglich nicht gesühnt werden soll, weder durch Schlachtopfer noch durch Speisopfer. Und Samuel blieb liegen bis zum Morgen. Dann öffnete er die Türen am Haus des Herrn, aber Samuel fürchtete sich, Eli die Offenbarung mitzuteilen. Da rief Eli den Samuel und sprach: Samuel, mein Sohn. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Wie lautet das Wort, das er zu dir geredet hat? Verbirg es doch nicht vor mir. Gott tue dir dies und füge das hinzu, wenn du mir etwas verbirgst von allem, was er zu dir geredet hat. Da sagte ihm Samuel alle Worte und verbarg nichts vor ihm. Er aber sprach, er ist der Herr, er tue, was ihm wohlgefällt. Es fiel Samuel nicht leicht, gehorsam zu sein. Es fiel ihm nicht leicht, diesen Dienst, den er jetzt bekommen hatte, auszuführen. Gott hatte ihn zum Propheten berufen. Gott hatte ihm eine konkrete Gerichtsbotschaft über Elis Familie gegeben und die sollte er jetzt weitergeben. Das war die erste Aufgabe, die er hatte und das war keine einfache Aufgabe. Er als 12-Jähriger gibt dem über 90-jährigen Eli diese Gerichtsbotschaft weiter. Aber Samuel tut es. Er ist gehorsam und er lässt sich von Gott gebrauchen. Und wie es dann weiterging mit Samuel, das lesen wir in den letzten drei Versen und das ist beeindruckend, das ist eine schöne Zusammenfassung. Da lesen wir, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten auf die Erde fallen. Das heißt, alles, was Gott Samuel gegeben hat, ist auch in Erfüllung gegangen. Also Samuel war ein sehr effektiver Prophet. Und dann in Vers 20, und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als ein Prophet des Herrn bestätigt war. Und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Hier war einer, der einen Unterschied gemacht hat. Hier war einer, der in der Gegenwart Gottes lebte, der bereit war zu dienen und der gehorsam war. Und wir sehen, wie sich das Blatt wendet innerhalb von einem Kapitel. Ich lese nochmal den Vers 1. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten. Es brach sich keine Offenbarung Bahn. Und im Vers 21 dann, und der Herr erschien weiterhin in Silo, denn der Herr offenbarte sich dem Samuel in Silo durch das Wort des Herrn. Jetzt war einer da, ein Prophet, den Gott berufen hat, der den Dienst erkannt hat und der dem Volk das Wort Gottes weitergegeben hat. Und das hat sich rumgesprochen und das ganze Volk wusste, hier ist ein Prophet. Hier ist einer, den Gott zum Propheten berufen hat und der gehorsam diesen Dienst ausführt. Und ich denke und hoffe, wenn du Kind Gottes bist, dann, dass das auch dein Wunsch ist. Nicht jeder von uns ist zum Propheten berufen. Wir haben unterschiedliche Begabungen, unterschiedliche Dienste. Aber dass wir da, wo wir dienen, wissen, das ist der Platz, wo Gott mich haben will. Vielleicht ist das nicht so ein Dienst wie bei Samuel, wo das ganze Volk weiß, das ist ein Prophet. Vielleicht sind das Aufgaben, wo wenige Menschen darüber Bescheid wissen. Aber dass wir wissen, dass wir da sind, wo Gott uns haben möchte. Da, wo Gott uns platziert und begabt und beruft und dass wir uns da gebrauchen lassen. Lasst uns diese vier Punkte mitnehmen, wenn wir wissen wollen, wo Gott uns haben will. Mache einen Unterschied. Sei da, wo Gott ist. Sei immer zum Dienst bereit. Und sei Gott gehorsam. Und ich möchte noch beten, dass Gott uns darin Kraft gibt. Lasst uns aufstehen dazu. Danke, Herr, dass wir dir, dem Schöpfer des Universums, dienen dürfen. Danke, dass du ja, uns als deine Kinder gebrauchen möchtest, um dein Reich zu bauen, um Menschen auf dich hinzuweisen, um einander zu helfen. Und ich bitte dich, dass jeder deiner Kinder seinen Platz findet, dass wir bereit sind, da, wo du uns haben möchtest, hinzugehen, zu dienen und dich dadurch zu ehren und anzubeten. Amen.